Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz niegelnagelneuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so wart es ein weiteres Mal. Ich hatte eingeladen die Leia Jankowski und sie ist dem Ruf gefolgt. Man kennt sie womöglich, wenn nicht, helfe ich gerne nach. Sie ist seit Anfang dieses Jahres Chefredakteurin von Mein MMO und Mein MMO ist wiederum eine Seite, die man ebenfalls durchaus kennen könnte, denn immerhin ist sie eine der reichweitenstärksten Gaming-Websites überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und für diese Seite ist Leia mitverantwortlich. Und deswegen ergab sich ganz natürlich sowieso ein großer Teil der Themen rund um ihre Arbeit an dieser Seite. Ich hatte noch nie jemanden aus dem Mein MMO-Universum hier zu Gast, deswegen hatte ich viele Fragen. Und dann hat es auch vom Timing her ganz gut gepasst, denn aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft immer noch die E3 2021 in Form dutzender, zahlloser, ich habe die Übersicht verloren, Anzahl Livestreams und Präsentationen und Werbefilmchen und was weiß denn ich. Und Leia steckt mittendrin, sie muss das alles mitverfolgen für ihre Arbeit und hat sich trotzdem die Zeit genommen, sich das vor das Mikrofon hier zu setzen. Ich wollte schon sagen, sich das Mikrofon an die Stirn zu schnallen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich dieses Bild jetzt im Kopf hatte. Jedenfalls, sie hat sich vor das Mikrofon gesetzt. Es war eine fantastische Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr über ihre Arbeit zu sprechen. Es war auch sehr spannend, weil wir sehr schnell mitten im Thema drin waren. Das ist etwas, was hier gar nicht so häufig passiert. Normalerweise, ne, ihr kennt das, tastet man sich allmählich an die Themen heran. Man bewegt sich so langsam auf die Themen, auf die man hinaus möchte, zu. Aber hier, nein, sofort reingekrätscht. Es war fantastisch. Ein Hinweis noch, um vielleicht noch so einen Spannungsbogen für die Folge aufzubauen. Irgendwann während dieses rund einstündigen Gesprächs habe ich versehentlich mal gegen mein Mikro geschlagen. Also nicht komplett gegen das Mikro, sondern mehr gegen den Mikrofonarm. Und dann habe ich mir vergessen zu notieren, wo dieses Geräusch aufgetreten ist während der Aufnahmen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit, also wirklich, ich saß sehr lange jetzt vor diesem Schnittprogramm und habe versucht, die Stelle zu finden, in der ich gegen diesen Mikrofonarm haue. Und ich habe es nicht gefunden. Vielleicht ist das schon raus, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Oder ich habe es einfach nicht gefunden und übersehen. Das bedeutet, im Laufe der kommenden einen Stunde werdet ihr irgendwann hören, wie ich mal gegen meinen Mikrofonarm schlage. Es sollte kein allzu lautes Störgeräusch sein. Ich wollte es trotzdem rausmachen, aber ich finde es einfach nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch ganz spannend, so vielleicht zu mitfiebern, wann wird es passieren? Irgendwo, ich glaube, im letzten Drittel. Naja, jedenfalls, das ist passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Und ansonsten Bühne frei für Leia Jankowski. Es hat mich tatsächlich auch freudig überrascht, dass du jetzt in den Ausläufern der E3 Zeit für sowas hier findest. Ist irgendwie bei dir heute ein freier Tag oder schiebst du das jetzt einfach noch so mitten rein?
Nee, das schiebe ich jetzt einfach noch mitten rein. Also gestern noch die Microsoft PK geguckt, war relativ lange wach, seit heute Morgen wieder mit dabei. Aber keine Ahnung, wenn so diese Events in der Form sind, habe ich eh Hummeln im Hintern, sag ich mal.
Ja.
Und dann kann ich eher, dann kann ich eh nicht so richtig zur Ruhe kommen und dann mache ich dann sowas wie einen Podcast dann auch noch ganz gerne mit zwischendurch.
Das Adrenalin peitscht einen durch, ne? Das kenne ich
ja,
nämlich auch
so.
Noch.
Ja. Wenn ich jetzt halt rumliegen würde, dann würde ich mich eh nicht wohlfühlen.
wie viele Stunden Schlaf hast du denn so jetzt gekriegt in der letzten Nacht jetzt, wenn du sagst, du warst lange wach und heute schon wieder unterwegs?
Boah, gute Frage. Ja, wann war ich denn am Schlafen? So irgendwann zwischen 2 und 3 und um 7 war ich dann wieder wach. Aber bin auch ein bisschen liegen geblieben, ganz gechillt. Also aufgestanden bin ich, glaube ich, gegen 8.
Jetzt muss ich mal fragen, das ist eigentlich eine indiskrete Frage. Das heißt, du musst darauf auch nicht antworten, aber es interessiert mich ja doch. Kannst du so ganz grob sagen, wie alt du bist? So ganz grober Rahmen, weil dieses Thema Schlaf und Schlafmangel und da so durchpowern. Ich habe gemerkt, das ist durchaus auch zusammenhängt mit dem eigenen Alter.
Ich habe überhaupt gar kein, also das ist für mich gar keine indiskrete Frage. Ich weiß auch immer gar nicht, warum das für, also ich verstehe das gar nicht so richtig, warum das für Leute ein sensibles Thema ist. Also ich bin jetzt 31 und ja, also mit dem Durchpowern an sich habe ich keine Probleme. Also bin aber auch eher so ein Nachteulenmensch.
Ja, sehr gut. Weil, also ich denke eben auch immer, das Alter, das ist was, das ist jetzt nichts, wo man sagen sollte, oh, darf ich das fragen? Aber dann denke ich mir, vor allem in so einer Gesprächssituation, lieber einmal vorsichtig nachgefragt, als gar nicht vorsichtig nachgefragt oder so. Deswegen, aber wir sind im selben Jahrgang tatsächlich. Ich bin auch 31 und jetzt schäme ich mich so ein bisschen, weil wenn ich dann überlege, wenn ich jetzt bis 2 Uhr E3 gesehen hätte und dann am nächsten Morgen wieder zu diesen fast schon Gebetsstunden wieder wach zu sein, ich glaube, ich würde jetzt nicht so klingen wie du. Ich glaube, man würde das mir deutlicher anmerken als du. Was ist das Geheimnis? Viel Kaffee, ein fantastisches Bett. Was hast du gemacht?
Das ist, kann ich so, glaube ich, auch gar nicht richtig beantworten. Das ist einfach so. Also ich habe noch nie wirklich Probleme damit gehabt, dann auch spät abends, nachts oder so zu arbeiten. Und dann, ich arbeite halt einfach gern. Ich mag meinen Job gerne und das treibt mich dann auch einfach aus dem Bett. Ich versuche auch, aber auch darauf vor allem zu achten, dass ich hydriert bleibe, also viel Wasser trinke. Also während dann so einer PK dann auch viel Wasser trinken, morgens sofort mit Wasser zu starten. Heute hatte ich, glaube ich, einen Kaffee. Ich trinke normalerweise so 1 bis 3 am Tag, je nach Lust und Laune. Aber ich glaube, vor allem auch das Wasser hilft da schon echt viel.
Was ist denn dieser Gedanke, wenn du dann früh im Bett liegst? Nehmen wir jetzt mal heute Morgen diesen Morgen und dann der Wecker klingelt und dann, was ist dieser Gedanke, der durch den Kopf schießt, wo du sagst, boah, das ist jetzt die Motivation? Oder ist es einfach nur das Wissen, die E3 in dem Fall dreht sich weiter, da passieren Dinge da draußen und du willst das gerne alles mitbekommen?
Ja, also meine Motivation ist auf jeden Fall erstmal zu gucken, wie läuft's gerade auf der Webseite. Also was macht mein MMO? Wie sieht da der Traffic aus? Das ist dann so das Erste, was ich dann morgens gucke. Wo sind gerade die Leute drauf? Welche Artikel interessieren die besonders? Ich schaue natürlich auch, was sonst passiert ist. Gab es vielleicht irgendwelche Interviews noch? Gab es sonst noch neues Material? Das ist ja normalerweise bei uns. Wir sind ja in Deutschland und Amerika ist halt immer ein bisschen schneller als wir. Und das heißt, in der Nacht passiert dann in der Regel auch noch irgendwas, was für die dann natürlich tagsüber ist, wo sie dann vielleicht, wie gesagt, Interviews veröffentlicht haben, irgendwelche Videos veröffentlicht haben. Das checke ich dann halt einmal schnell ab, ist da irgendwas gewesen, was interessant für uns ist. Und ja, guck dann halt auch Social Media, was ist auf Twitter, was ist auf Reddit los gewesen, worüber reden die Leute überhaupt? Das macht mich dann einfach sehr neugierig und fuchsig. Und dann, wenn ich irgendwas gesehen habe, bin ich dann in der Regel auch schon total motiviert, dann, naja, ich sag mal, Themen aufzuschreiben und zu sagen, ja, das brauchen wir dringend heute, das brauchen wir heute, das interessiert die Leute. Heute habe ich dann auch, keine Ahnung, direkt morgens ein paar Themen verteilt, habe mich dann selber eine schnelle kleine Kolumne gesetzt, jetzt zur Microsoft PK, weil ich die ziemlich, ja, ziemlich gut fand. Also da haben sie echt ganz schön geliefert. Und ja, das treibt mich dann so morgens an. Und dann ist dann auch einfach der Tatendrang da und dann springe ich aus dem Bett.
Ich finde das so fantastisch, weil ich habe bisher ja alleine hier in dieser Reihe bei OKCOOL, aber auch so schon mit Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunden gesprochen und der allgemeine Tonus, der Querschnitt war immer, ach, ich kann nicht mehr Google Analytics sehen, ich kann nicht mehr. Und das Wichtigste ist, nach Feierabend, pack den Scheiß weg, ich will es nicht mehr sehen, ich will die Zahlen nicht mehr öffnen. Und jetzt spreche ich mit dir und ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie du um 7 Uhr morgens nach 4, 5 Stunden Schlaf voller Freude auf diese Zahlen guckst und dir denkst, ach, guck mal, damit können wir arbeiten. Das ist ja schon ein fantastischer Kontrast.
Ja, das Spannende ist natürlich einfach, man muss ja auch verstehen, was hinter den Zahlen steckt. Und das, was die Zahlen verraten, ist ja einfach, wofür interessieren sich die Leute da draußen? Und was sind die Geschichten, die sie auch interessiert haben? Welche Titel haben gut funktioniert? Welche Themen funktionieren? Was sind die Spiele, die sie cool finden gerade? Das ist ja auch nicht nur Google Analytics, da zählen dann ja auch die Google Trends mit dazu, dass man auch so einmal einen Rundumschlag hat. Ich weiß, es gibt auch manchmal so ein bisschen diesen Tenor, ja, SEO, das ist ja alles ganz böse, also Search Engine Optimization. Und man muss aber eben auch verstehen, dass dahinter steckt, dass eben Google auch immer die besten Antworten haben möchte und dahingehend den Algorithmus auch immer weiter verbessert. Jetzt aktuell ist zum Beispiel bei Google auch ein ganz großes Ding, dass sie Seiten und Artikel bevorzugen, die besonders viel Vertrauen und Expertise ausstrahlen. Sprich, was jetzt Google zum Beispiel bevorzugt ist, dass du ganz genau auflistest, woher kommt eigentlich die Expertise, wie wurde zum Beispiel für einen Spieletest eigentlich recherchiert oder für irgendwie ein anderes Produkt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, was dahinter steckt. Und klar, wenn ich dann bei mir so die Google Analytics aufmache und gucke, was ist auf der Seite, dann muss ich ja selber gar nicht mehr richtig, dann das Tool, das denkt ja auch ein Stückchen dann für mich mit. Ich sehe also, okay, diese drei Themen kamen bei uns in der Community offensichtlich super gut an, weil ich kann ja auch sehen, was wurde direkt von der Hauptseite aus angesteuert, was wird wirklich von Google aus angesteuert, wo können wir neue Leute für uns auch begeistern, also auch über Google reinbekommen und ja, entsprechend da vielleicht nochmal Follow-ups machen oder so. Ja, von der Microsoft PK zum Beispiel Redfall war dann eine Überraschung. Das war jetzt vorher noch als Leak aufgetaucht. Da haben halt alle hinter ein neues Elder Scrolls 6 dann vermutet. Kam er dann raus, ist so ein neuer Koop-Shooter. Kannte keiner vorher, neue IP. Erinnert so ein ganz klein bisschen an Borderlands mit so einer Crew und viel Humor, die Vampire jagen, so ein bisschen auch 80er, 90er Horrorfilm, total verrückt mit eigenen Skills und natürlich auch eigenen Waffen. Muss man sich den Trailer eher anschauen, sieht dann besser wahrscheinlich, also dann kann man sich mehr was drunter vorstellen, als wenn ich jetzt hier davon groß rede. Und dann haben wir gesehen, okay, ja, heute da war ein großes Interesse zu dem Spiel, das könnte sehr gut zu uns passen, unsere Community steht drauf, ja, dann machen wir doch mal mehr dazu. Und das ist dann, was ich cool an den Daten finde.
Das heißt, du empfindest das auch nicht wie ein Druck, wie ein Zepter der Community, die dir quasi frühmorgens schon sagen, hier und da wollen wir gerne mehr davon, sondern so wie du das beschreibst, das klingt ja wirklich eher so, als würde man dir da Wegweise aufstellen für deine Arbeit.
Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt auch diktiert sind von den Zahlen, weil letztendlich machen wir ja auch die Sachen, die wir selber cool finden. Mhm. Da muss man dann einfach eine ganz gute Waage finden. So, klar, man muss auch auf die Zahlen schauen und gucken, was die Leute wirklich interessiert, weil so bekommen wir letztendlich auch Leute zu uns auf die Seite und sehen eben auch, wie gesagt, was unsere Kern-Community wirklich cool findet. Aber wir haben ja selber auch eine Meinung. Also ich sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel dann heute eine Kolumne geschrieben, dass es jetzt auf der Microsoft PK die endlich das gab, was der Xbox die ganze Zeit gefehlt hat, große Exklusivspiele. Das haben mir jetzt nicht die Zahlen diktiert. Klar kann ich sehen, ja, die Microsoft PK kam gut an, wurde viel geteilt, großer Trend auf Twitter. Aber das ist halt was ich aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus einfach mal runterschreiben wollte, so was meine eigenen Eindrücke zu der PK waren. Und das haben mir jetzt auch nicht irgendwelche Zahlen gesagt, tu das. Nee, das habe ich heute gesagt zu mir selbst, so, ach, das schwebt mir gerade im Kopf rum, also tue ich das jetzt und dann ist gut. Und so machen es andere auch bei uns im Team, dass wenn sie zu irgendwas ein ganz starkes Gefühl haben, dann schaut man, wie kann man das zu einer interessanten Story machen, wie kann man das gut verpacken, wie können wir die Leute da dann auch, also wie kann man da ein schönes Storytelling draus machen und dann schreibt man das halt auch. Also das ist immer, man braucht auch diese Mischung, weil man muss die Leute auch immer irgendwie überraschen können. Dafür kommen sie auch auf die Webseiten, um da irgendwas zu sehen, was sie nicht erwarten und wodurch sie dann unterhalten sind.
Hast du, also das ist ja auch sehr schön zu hören, dass tatsächlich ja offenbar noch Zeit dafür zu sein scheint, für diese eigenen Themen, die zu setzen. Ich hätte mir vorstellen können, dass gerade eine Seite, die so stark im Wachstum immer noch sich befindet wie mein MMO, dass dort weniger Spielraum ist für die Themen, bei denen man im Vorfeld noch nicht weiß, sollten wir jetzt darüber schreiben, weil das aus meinem Bauchgefühl herauskommt, oder sollten wir die Zeit lieber nicht benutzen für etwas, von dem wir wissen, das interessiert die Menschen und von dem wir wissen, wenn wir das da rausstellen, da werden sich viele Leute draufstürzen. Aber wie es scheint, gibt es da offenbar tatsächlich Kapazitäten am Tag oder in der Woche oder im Monat, um diese eigenen Ideen umzusetzen?
Ja, diese eigenen Ideen sind sogar enorm wichtig, weil wenn du die nicht bringst, dann haben die Leute auch gar keinen Grund, dich anzusteuern. Also ich sag mal, ist ja so wie bei der Podcast auch, du hast eben auch eine Einzigartigkeit, indem du einfach einzigartige Gäste holst, schaust, was für Themen dann auch spannend sind, die entsprechend mit den Gästen aufbereitest. Und das versuchen wir bei uns natürlich auch, zu gucken, was können wir denn bieten, was kein anderer bietet. Und da gehören natürlich die eigenen Ideen im ganz großen Umfang mit dazu. Und ist dann auch manchmal einfach auch eine Sache von Zeitmanagement. Also die Sachen, die dann auch zum Beispiel bei Google stark gesucht werden, klar, die muss man dann auch mal vorziehen und sagen, okay, diese eine News ist jetzt super wichtig, weil wir sehen einfach bei den Trends die großen Ausschläge. Wir sehen, dass da auf YouTube Trailer zu sehr hoch angeklickt werden, dass das da kriegen wir jetzt gerade die Masse mit auf die Seite. Aber dann so zum Nachmittag hin vielleicht, wenn es dann ein bisschen ruhiger geworden ist, dann kann man auch mal sagen, okay, jetzt ist Zeit für die Kolumne. Jetzt haben wir schon so das Wichtigste abgedeckt, was wir morgens abdecken mussten, auch von den wichtigsten Trendbegriffen her. Und dann kann man sich am Nachmittag dann auch mal so seine 2, 3, 4 Stunden hinsetzen und eine eigene Idee umsetzen. Und gerade die eigenen Ideen, die sind dann auch wichtig. Also ja, das vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir merken auch immer wieder, wir haben jetzt zum Beispiel in der jetzigen E3 haben wir auch so ein bisschen Fehler dann auch manchmal gemacht, wo wir dann einfach nur in den ersten PKs so quasi die Was-News gebracht haben, einfach ganz schnell, so nach dem Motto, ja, dann ist der Release angekündigt und neues Gameplay gezeigt. In der Theorie würde man jetzt sagen, okay, das muss ja funktionieren, weil sowas wie Release-Datum und wie Gameplay, das trendet ja. Aber es funktioniert nicht, wenn es noch 5, 6, 7, 8, 9 andere machen, die vielleicht auch zu einem bestimmten Spiel schon mehr Autorität als man selber aufgebaut hat. Die meisten Erfolge feiert man dann eben auch mit eigenen Ansätzen, wenn man schon eine gute Story sieht, wenn man schon selber eigene Einordnung bringt. Also deswegen haben wir dann auch sofort gesagt, nee, den Kurs brauchen wir nicht weiterfahren, das ist dumm. Wir müssen eigentlich schon viel früher auch so ein bisschen nach dem amerikanischen Vorbild, wie eine PC Gamer macht das zum Beispiel, sehr, sehr, sehr gut, PCGamer.com, direkt schon mit Einordnung, die sagen, was ist jetzt eigentlich besonders hier an diesem Trailer und so. Und das dafür muss dann halt auch der kühle Kopf in so einer Situation bleiben, dass man sofort das Besondere, sag ich mal, auch mal ausstellen kann.
Sag mal, wie hast du das eigentlich alles gelernt? Das sind doch alles Dinge und Verantwortlichkeiten, die muss man doch eigentlich auch erstmal sich draufpacken. Und so wie du das erzählst, ich meine, du bist jetzt schon eine kleine Weile Chefredakteurin dort und arbeitest ja eher sogar noch eine längere Weile. Aber Wie sah dieser Lernprozess aus? War das alles, seit du dort bist, Learning by Doing? Oder wie hast du dir all das drauf geschafft?
Sehr viel Learning by Doing. Also, also Chefredakteurin bin ich ja jetzt auch noch nicht ganz so lange. Das ist jetzt seit Februar 2021. Jetzt sind wir im Juni. Das ist noch ein bisschen frischer. Ja, muss ich vielleicht ein bisschen was zu meinem Weg erzählen. Ich bin eigentlich eine totale Quereinsteigerin in diesem ganzen Job. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, was SEO ist. Ich hatte keine Ahnung, wie Webseiten funktionieren. Ich hatte keine Ahnung, wie moderner Webjournalismus funktioniert. Ich habe halt einfach nur konsumiert, wie wahrscheinlich die meisten so da draußen. Und war damals noch in meinem Studium, habe in Holland Marketing studiert und es ging so langsam aufs Ende zu. Ich hatte mehr Zeit und wollte einfach einen Nebenjob haben. Und dann brachte mich mein Bruder damals darauf, der hat gesagt, du Mensch, Leia, du hast doch verdammt viel in deinem Leben gelesen und du interessierst dich für Videospiele. Da ist gerade diese Seite, die mein MMO, und die ist im Wachstum und die macht das anscheinend ganz gut mit SEO und da kannst du vielleicht auch was für deine Marketingrichtung, sage ich mal, draus mitnehmen. Mhm. Bewirb dich doch einfach mal da initiativ. Und ich dachte, ja, klar, warum nicht? Also hab mir da auch nicht groß was bei gedacht, auch keine großen Zukunftspläne oder so. Ich habe halt einfach gedacht, ja, irgendwie sowas wie SEO noch mal lernen und in irgendeinem Gebiet Videospiele, wo ich selber sehr passioniert drin bin, das ist cool. Und dann habe ich mich initiativ beworben, habe dann ein paar Monate später von meinem jetzt immer noch Chef David Hallmann einen Anruf bekommen und gesagt, er hatte so gesagt, ja, also wir sind halt noch nicht so groß und eigentlich ist es mit dem Budget halt auch gerade so schwierig, aber irgendwie sieht dein Lebenslauf interessant aus und wir machen das jetzt einfach, wir versuchen das jetzt einfach. Und dann hatte ich halt angefangen, damals aber als freie Autorin. Das war jetzt vor knapp 5 Jahren. Und als freie Autorin habe ich dann ungefähr 2 Jahre gearbeitet und gerade in dieser Zeit als freie Autorin extrem viel Wissenslücken nachgeholt, also aufgeholt, habe da auch viel Unterstützung bekommen von meinem jetzigen Chef, dem David. Der hat sich dann teilweise auch einfach, weil ich auch einfach das Interesse hatte, hat der sich dann auch manchmal einfach die Zeit genommen, 2 Stunden oder so mit mir zu telefonieren, mir zu zeigen, wie jetzt genau die Analytics funktionieren, mir viel über zu erklären, wie halt auch moderner Webjournalismus funktioniert. Ja, und dann das sind halt Sachen, die habe ich mir natürlich dann nicht bezahlen lassen. Das war halt dann auch ein Stück Ausbildung natürlich für mich, auch aus reinem Interesse und habe halt sehr, sehr, sehr viel Zeit wirklich da reingesteckt, mich an Wochenenden hinzusetzen, an Abenden hinzusetzen, mich selber auch mit Journalismus auseinanderzusetzen, was ich halt vorher so in der Form so intensiv auch noch nicht gemacht habe, habe mir da sehr viel einfach auch beigebracht über Eigenrecherche und wie gesagt auch mit Unterstützung aus dem Team. Ja, und dann hat er dann so nach knapp 1,5 Jahren hat er mich gefragt, ob ich mir irgendwann mal vorstellen könnte, die Webseite zu leiten. Weil er ist dann in der Firma, wir gehören ja zum Webedia-Kosmos, wo auch die GameStar mit zugehört oder die GamePro. Er ist da dann auch, sag ich mal, weiter aufgestiegen und konnte die Seite so nicht mehr leiten. Also auch wenn er der Gründer ist, von der MyMMO ging das nicht mehr. Und da hat er gesagt, ob ich mir, wie gesagt, vorstellen könnte. Und dann so ein bisschen hin und her gezögert, weil dafür musste ich ja auch von Holland nach Deutschland ziehen. Also quasi mein ganzes soziales Umfeld, da hatte ich schon bis dahin fast 10 Jahre gelebt, hinter mich lassen und
Wow.
nach München, ist also auch nicht gerade um die Ecke. Und hab's dann aber gemacht, weil ich gedacht habe, ja Mensch, so eine Gelegenheit, die bekommst du nicht so schnell. Bin dann damals nach den 2 Jahren als Brandmanagerin eingestiegen. Brandmanagerin hieß dann, ich war schon Teil der Chefredaktion, war aber noch nicht Chefredakteurin. Und in der Zeit habe ich mir dann nochmal ziemlich viel beigebracht, was eben auch ja Projektmanagement angeht, was auch Teamführung angeht. Das sind halt Skills, die habe ich so in der Form eigentlich vorher überhaupt nicht gehabt und lerne sie auch immer noch. Also ich mache bei Gott auch immer noch nicht vieles nicht perfekt, ganz sicher nicht. Und habe da auch ein Team, das da natürlich auch eine entsprechende Geduld mit mir hat, weil es ist mein erstes Team, das ich so in der Form habe. Und das wissen sie auch und wir unterstützen uns da auch gegenseitig in den Lernprozessen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Stolpersteine. Ganz klar, für mich ein ganz großes Problem, zum Beispiel immer noch mein eigenes Zeitmanagement. Und das sind Sachen, die ich ja dann auch meinem eigenen Team eigentlich beibringen muss, wie sie denn ihr Zeitmanagement besser machen können. Aber das motiviert mich natürlich, mich da dann auch weiter fortzubilden und als Beispiel voranzugehen und zu sagen, ja, so löst du dein Problem mit Zeitmanagement. Guck, so hat es auch für mich geklappt oder das könnte für dich ein Weg sein oder ich habe hier noch irgendwelche Tools rausgesucht, die für dich funktionieren könnten. Und so ist das halt sehr, sehr, sehr viel Learning by Doing. Und ich müsste tatsächlich auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, da steckt nicht auch sehr viel von privater Zeit außerhalb der Arbeitszeit drin, die ich einfach persönlich in Weiterbildung gesteckt habe, weil anders wäre es nicht gegangen in der kurzen Zeit.
Ich finde das sehr spannend, dass du von dieser Ecke des Marketings gekommen bist und dann ja auch als Brandmanager dann dort dich da weiterentwickelt hat erstmal. Und dann hast du so am Rande gesagt, du hast dich dann eine Weile auch mit Journalismus auseinandergesetzt und dich da reingearbeitet. Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, würde mich mal interessieren, wie siehst du dich denn eigentlich heute? Also siehst du dich denn selbst als Journalistin oder wie würdest du dich so einordnen in diese Wortwelten?
Ja, ich sehe mich schon als Produktjournalistin. Ich
Ja.
bin, das ist ja, Gaming-Journalismus ist ja Produktjournalismus wie ein Automagazin, Auto-Webseite oder eine Vogue, die sich um Mode und Lifestyle dreht. Sind wir Produktjournalisten für Videospiele und so sehe ich mich auch. Ich denke, dass da auch einiges im Wandel ist, auch was die Wahrnehmung von Journalisten und journalistischem Arbeiten angeht, weil wir haben ja mittlerweile eben auch den Begriff des Influencers und da sind die Grenzen dann teilweise auch ein bisschen fließend. Sagen wir, du hast zum Beispiel eine YouTuberin wie MyLab. Natürlich, MyLab ist auch ein etwas größeres als jetzt nur die Person selber, die man da sieht, die Mai. Aber sie ist halt trotzdem auch Wissenschaftsjournalistin, gleichzeitig Influencerin. Jan Böhmermann könnte man halt auch hinterfragen, ist er jetzt Influencer, ist er Journalist? Was ist das eigentlich? Und ich glaube, so diese Grenzen, die verschwimmen halt immer mehr. Ich meine, ich gebe mir auch irgendwo so Semi-Mühe, meine eigenen Social-Media-Profile aufzubauen, weil ich denke, dass das eben auch der Webseite zugutekommt, wenn man da dann auch mal so ein bisschen was von seinen Artikeln von der Webseite dem Team und so teilen kann. Das ist natürlich praktisch und da habe ich auch einfach Interesse dran. Deswegen, so ja, ich sehe mich selber schon als Produktjournalistin, aber bin halt auch fasziniert von dem, was denn, also ich finde es halt auch schwer zu sagen, was ist Journalismus heute teilweise. Da beschäftige ich mich dann auch privat viel mit.
Diese ganze andere Seite der Art und Weise, wie man sich mit Spielen auseinandersetzen kann, also das auf dieser Ebene des Kulturjournalismus, sage ich mal, was man ja auch häufig umschrieben hört und sieht als Journalismus auf der Metaebene, ist das was, was dich reizt? Oder wie guckst du auf diese Sachen, die so ein bisschen weggehen vom Produkt und mehr hin zu dem, was in dem Produkt drin steckt?
Das gehört ja mit so zusammen. Man muss ja auch mal gucken, was steckt denn, was ist das Produkt? Also ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mode-Webseite hast, dann ist es ja auch Produktjournalismus, aber da ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was bedeutet denn vielleicht ein Wandel, ein Modewandel? Also Mode ist ja auch das, womit wir uns dann, ja, sag ich mal, self-expressen, furchtbares Denglisch, aber ja, ausleben. Und ja, da gab es dann ja auch große, was ich zum Beispiel jetzt im Moment öfter auf TikTok sehe, ist dann auch, ja, Mädels gucken dann, dass sie vielleicht dann auch mal mit unrasierten Achselhöhlen da sind und das Propagieren gehört ja auch so ein bisschen zur Modeerscheinung. Und das ist ja auch was Gesellschaftliches. Und das ist bei Videospielen nicht anders. Also Videospiele sind auch immer mehr in den Mainstream gerückt. Sie sind mittlerweile Mainstream, auch wenn das einige Hardcore-Gamer und Gamerinnen nicht so richtig wahrhaben wollen. Manchmal, wenn man sich mit ihnen unterhält, so mögen das nicht so gerne, dass die Bubble dann auch ein bisschen breiter geworden ist und ja, dass eben Handyspiele da sind, dass Fortnite da ist und so ein bisschen, ja, dass das ganze Spielen in Mainstream rückt. Macht aber dann eben auch die Türen offen für eben auch Kulturjournalismus in dem Sinne bei Videospielen, weil es steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter als einfach nur ein Produkt. Das ist genauso wie bei Filmen. Bei Videospielen geht es auch um Storytelling. Es geht um auch was Gesellschaftspolitisches, je nach Spiel. Also Far Cry zum Beispiel haben wir jetzt auch mal gesagt, so nee, wir sind auf jeden Fall ein politisches Spiel, was sie dann immer abgestritten haben. Battlefield sagt, oh, wir sind auf gar keinen Fall ein politisches Spiel, obwohl da eben auch Flüchtlingskrise und Naturkatastrophen ein ganz großes Thema sind. So, das kannst du mir halt auch nicht erzählen, dass es nicht politisch sein soll. Es geht auch um Community Building, also gerade in unserem Bereich, mein MMO, wir beschäftigen uns ja sehr viel vor allem mit Multiplayer-Spielen, mit dem Netzwerken zwischen unterschiedlichen Spielern und Spielerinnen. Also wenn du ein Multiplayer-Spiel spielst, dann bist du im Prinzip schon fast auch auf deiner eigenen Social-Media-Plattform. Also Kinder, die erste Social-Media-Plattform für Kinder sind Videospiele. So Roblox ist das erste, womit sie in Berührung kommen mit Internet und Videospielen. Ja, das ist halt, es ist ein verdammt breites Feld, will ich damit sagen. Also klar, ein Produkt ist immer mehr als das reine Produkt.
Ja, ich hatte nämlich nochmal so nachgefragt, weil ich finde nämlich schon, dass gerade in der Welt der digitalen Spiele da diese Worte sehr aufgeladen sind, denn ich stimme dir vollkommen zu, dass im Produkt natürlich im Grunde erstmal mehr steckt als einfach nur das Produkt selbst, aber meine Erfahrung sagt mir schon, wenn ich mit Menschen aus dieser Branche spreche und sie sagen, dass sie sich als Produktjournalisten und Journalistin verstehen, dann schwingt da ganz oft auch direkt implizit so ein Schwerpunkt mit, den sie setzen, nämlich zum Beispiel Spiele auf ihre Bedienbarkeit genauer anzuschauen, auf ihre technischen Eigenschaften und weniger auf zum Beispiel die Frage, was für Stereotypen zeigt denn zum Beispiel dieses Bild oder wie geht dieses Spiel oder wie geht dieses Spiel mit verschiedenen Geschichtsbildern um? Und das meine ich. Und das ist bei mir dann dieser explizite Kulturjournalismus und diese Trennung, die muss es eigentlich gar nicht geben, aber ich glaube, die ist so ein bisschen mitgewachsen, weil es diese zwei sehr stark spürbaren Ströme mittlerweile doch gibt. Und deswegen hatte mich mal interessiert, weil deine Arbeit, wie du ja selber sagst, die dreht sich ja vor allem, ohne das jetzt irgendwie wertend zu sagen, aber einfach nur vom Schwerpunkt her, vor allem um diesen Produktjournalismus aus meiner Perspektive. Deswegen hat mich mal super interessiert, ob du denn da auch so drauf guckst und dann sagst du, ach, guck mal, ich weiß nicht, bin jetzt in diesem Genre nicht so drin, aber dieses MMO hat einen, weiß ich nicht, hat eine Tendenz zum Fatshaming, da habe ich mal Augen drauf oder so. Also da interessiert mich, ob du auch da quasi so ein Interesse dran hast an diesen Themen oder ob du, was ja völlig in Ordnung ist, den Schwerpunkt eher bei anderen Dingen, bei der spielejournalistischen Berichterstattung setzt.
Ich habe da sogar ein sehr großes Interesse dran, auch persönlich, so dass, was macht das Medium mit einem? Also das ist auch, was mich bei Filmen, ich bin auch ein sehr großer Fan von Filmen, Serien, von Büchern, eigentlich alles, was Geschichten erzählt. Und da ist für mich dann auch einfach im Fokus, was möchte mir die Geschichte erzählen und was macht sie mit mir? Und da haben ja Videospiele dann diesen riesigen Vorteil, dass sie so interaktiv sind, dass man sich so tief involviert auch fühlen kann, weil man da komplett reingesogen wird. Und ich denke, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Mhm. Also es kommt ja auch auf das Spiel selber an und auch auf den Spielertypen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein atmosphärisches Indie-Game spiele, was ich ja auch wirklich liebe, was total nichts mit meinem MMO zu tun hat, so atmosphärische Indie-Games ist nicht so unser Ding, weil oft nicht so Multiplayer-tauglich. Und ja, muss man halt auch natürlich sagen, sehr zum Leidwesen der Liebhaber klickt es tatsächlich auch nie ganz so gut. Ist also nicht so wirtschaftlich, über atmosphärische Indie-Games zu berichten. Aber ich liebe sie. Und sie machen viel mit mir. Und da gucke ich natürlich da drauf, ja, wenn dann das Gameplay vielleicht mal ein bisschen ruckelig ist oder so, das ist mir dann auch Wumpe. Also dann gucke ich eher, wie fühlt es sich an? Was macht es in meinem Bauch? Denke ich noch lange darüber nach? Wie sind die Farben? Wie ist die Musik? Kann ich dieses Spiel irgendwie förmlich riechen? Das sind Sachen, die interessieren mich auch. Und es interessiert mich natürlich auch, weil jetzt zum Beispiel letztens auch eine riesige riesige News auch bei uns um Horizon Zero
Dawn.
Dawn, das neue Forbidden West heißt es, glaube ich, oder?
Ich glaube auch, ja, genau.
Ja, ich habe jetzt den ganz genauen matschiges E3 hier, Entschuldigung, habe den ganz genauen Titel jetzt nicht im
Das können
im
die Kopf. Leute recherchieren, das kriegen die jetzt mal ausnahmsweise hin.
Genau, das kriegt ihr da draußen hin, den zweiten Teil von Horizon Zero einmal nachzugoogeln, falls es euch interessiert. Aber da gab es ja dann auch auf Twitter eine große Empörung, was Twitter nun mal besonders gut kann, ist sich empören, auch zu der Figur Aloy, also die Hauptfigur. Und da war eben das Ding, dass da dann eine gewisse Bubble gesagt hat, Mensch, die sieht ja gar nicht toll und nicht weiblich aus, weil die trägt keine 5 Tonnen Make-up und sieht irgendwie auch ein bisschen grimmig aus und was soll denn, das ist doch doof, sowas will ich nicht in meinen Spielen. Gab es natürlich eine Gegenbewegung, die gesagt hat, das ist totaler Quatsch, diese Frau beruht auf einer Schauspielerin namens Hannah Hoekstra und natürlich ist das eine Frau und nur weil die jetzt nicht aussieht wie ein Püppchen, heißt das nicht, sie passt halt in die Umgebung, in die Welt. Und das sind eben Themen, die erreichen dann auch Menschen außerhalb von der Gaming-Bubble. Und das ist auch das, was ich dann meinte mit gesellschaftskritisch und wird auch viel gelesen, interessiert die Leute. Es gibt dann auch da, ja, fällt auch so ein bisschen unter das Thema Gamergate, auch einfach Leute, die dann sagen so, ach, gebt mir doch mit diesen scheiß Diskussionen davon, das will ich doch alles gar nicht wissen. Und Spiel ist für mich pur Eskapismus und davon sehe ich und lese ich ja schon genug in den normalen Nachrichten. Kann ich auch verstehen. Ich kann diesen Standpunkt verstehen, wenn Leute sagen, ich will damit nicht auch noch in meinen Spielen irgendwie konfrontiert werden. Aber das ist letztendlich auch, was das Medium irgendwo auch erwachsen gemacht hat.
Und all das habe ich jetzt gefragt, weil das hat alles ziemlich weit geführt, aber ich muss nochmal dahin zurückgehen, warum ich das eigentlich alles gefragt habe, wie du dich denn selber einordnest und dein Berufsbild. Denn, wie gesagt, du hast das vorhin, also wirklich vorhin am Rande ja so gesagt, dass du während deiner Zeit, also deiner Einarbeitungszeit, sage ich mal, deiner ersten Zeit bei MeinMMO, dann dich mit dieser Journalismus-Sache auseinandergesetzt hast. Und da wollte ich mal fragen, wie sah das dann aus? Also hast du dann, weil ich habe ja gar keine Ahnung auch, wie deine Sozialisierung so aussieht, also hast du dann Spielemagazine in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt gucke ich mir mal an, was machen die denn da? Oder war das sowieso schon längst Teil deines Alltags und du hast, keine Ahnung, amerikanische, englischsprachige Webseiten und Blogs gelesen. Also was bedeutet das, wenn du gesagt hast, du hast dich in dieser Zeit dann mal stärker mit diesem Journalismus-Thema auseinandergesetzt?
Naja, das bedeutet vor allem, ich habe tatsächlich, weil ich so lange in Holland gelebt habe, habe ich den kompletten deutschen Spielejournalismus aus den Augen verloren. Also sowas wie das Gamester-Heft, das kann ich natürlich auch. Also das haben wir auch bei uns auf dem Kaffeetisch, sage ich mal, liegen gehabt.
Und, auf dem Kaffeetisch.
wo auch sonst, ne? Also ja. Ich wollte jetzt nicht so unhöflich sein und auf dem Klo sagen, aber auch da hat es bestimmt gelegen. aber gut, ich habe dann dementsprechend viele amerikanische Seiten gelesen. Ich habe mich viel auf Reddit auch rumgetrieben, also da auch entsprechende Gaming-Foren, allgemein Gaming-Foren zu den Spielen, die mich interessiert haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin so blauäugig in diese freie Autorenstelle gelaufen, weil mir war zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, dass ich mich auf Journalismus so richtig einlasse, weil es war halt für mich, ich beschäftige mich mit meinem Hobby, cool, ich schreibe über Computerspiele. Ja, und irgendwann kam mir dann so das Bewusstsein, vor allem, wo der Job dann auch, sage ich, immer weiter gewachsen ist und ich auch mehr über die Hintergründe erfahren habe und mich einfach insgesamt mehr damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, verdammt, du machst hier journalistische Arbeit. Und das war mir tatsächlich, muss ich einmal ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang nicht so richtig in mein Bewusstsein gerückt. Und gut, dann habe ich halt angefangen und gedacht, ja gut, dann wird es vielleicht mal Zeit, dass du dich da so ein bisschen durchwühlst. Was bedeutet überhaupt Journalismus heute? Und wie empfindest du überhaupt Journalismus? Das heißt, ja, ich habe mich sehr viel durch unterschiedliche Zeitschriften gewühlt, durch unterschiedliche Webseiten gewühlt, habe aber auch einfach den Begriff Journalismus nochmal näher erforscht, habe einfach geschaut, was für Arten von Journalismus gibt es eigentlich, wie wird heute Journalismus definiert, eben auch, was ich vorhin schon angekratzt habe, genauso wie mit Influencern, auch das finde ich ein sehr spannendes Thema, also wo fängt eigentlich das Influencer-Marketing an, wo ist Influencer-Journalismus, wo sind da die Grenzen, das finde ich auch unglaublich spannend, einfach. Ist natürlich auch über Social Media kann ja jeder Reichweite aufbauen und kann sich entscheiden, mit so einer Reichweite eben auch journalistisch irgendwie zu arbeiten, wie es eben, das ist für mich eben so ein Paradebeispiel MyLab, ne? Das ist halt ein sehr wissenschaftsjournalistischer Channel, den sie da halt aufgebaut haben. Mhm. Und das ist einfach das, was mich dann erstmal auch ein bisschen erschlagen hatte. Und was ich dann aber auch, ich sag mal, was ich dann in meiner Rolle als Brandmanagerin auch sehr stark gefördert habe, ist halt zu gucken, auch mein MMO zu prüfen auf, wie journalistisch sind wir eigentlich, wie korrekt arbeiten wir, wie sauber sind wir mit unseren Quellenangaben und wie vertrauenswürdig sind wir überhaupt. Und das ist dann auch das, was einfach nur über das reine Keyword-Stuffing im SEO hinausgeht, ist aber auch das, was Google tatsächlich mag. Also so dieses ganz alte SEO von, ich habe ein Keyword und bringe das häufig einfach in einem Text ein und dann passt das schon, dann kriege ich meine Rankings. Das stimmt ja alles gar nicht mehr so. Also auch Google hat sich da extrem weiterentwickelt, was die Algorithmen angeht, was halt gefördert wird und was nicht. Und sowas wie billiger Clickbait wird mittlerweile auch viel stärker abgestraft von Google. Eben nicht sauber mit Quellen umgehen, nicht sauber aufzuschlüsseln, wo die Expertise überhaupt herkommt. Das sind alles Sachen, die versteht der Algorithmus auch mittlerweile ganz gut, ob da sauber gearbeitet wird oder nicht. Also so schlau ist die Maschine mittlerweile. Mhm. Und das sind dann eben Sachen, die ich in den 2 Jahren als Brandmanagerin, weil da hat es auch eben sehr viel mit Qualitätsmanagement zu tun, geschaut habe. Und kann ich halt auch ganz ehrlich sagen, so nee, wir haben in der Vergangenheit nicht unbedingt immer zu 1000% journalistisch gearbeitet. Und mussten da auch ein bisschen was verbessern und uns auch als Team weiterbilden, was wir eigentlich wollen. Und das hört auch nie auf. Das hört auch wirklich nie auf, weil irgendwie besser geht's ja immer, ne? Also das ist dann so das, wo ich mich dann ja weitergebildet hatte.
Und jetzt hast du ja beschrieben, du führst ein kleines Team an. Wie schwer ist das für dich, diese Rolle aufzufüllen? Du hast ja schon gesagt, so ein paar Dinge muss man immer dazulernen. Das ist aber auch klar. Ich meine, selbst wenn man ein absoluter People-Mensch ist, muss man erstmal lernen, wie man mit so einem Team umgeht und wie man das betreut und wie man das fördert. Wie schwer oder leicht fällt dir das? Bist du so ein People-Mensch, der sich da reinstellt in ein Meeting und sagt, so Leute, gute Laune und wir machen gleichzeitig noch total produktive Dinge? Oder war das wirklich eine Rolle, an die du dich erstmal rantasten musstest?
Ja, was heißt People-Mensch? Also ich bin da eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, kann aber ganz gut mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, mich auf die unterschiedlichsten Köpfe einzulassen. Ja, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich bin da ja auch so ein bisschen reingewachsen. Also als ich dann damals das Brandmanagement gemacht habe, da hatte ich dann schon 2 Angestellte zu meiner Seite bekommen, die zum Themenumfeld gepasst hatten, so unsere Community Managerin zum Beispiel, und habe mich da dann zumindest im ganz kleinen Pool schon langsam rantasten können. Ich meine, jetzt ist unser Team ein bisschen mehr Leute. Jetzt sind wir 7 plus natürlich auch noch Freiangestellte. Und da kommen wir dann so auf die fast 15 Leute, wenn man eben die Freelancer und Freelancerinnen noch mit dazu zählt, die ja auch irgendwo Betreuung brauchen. Das machen aber natürlich auch ein paar andere Leute aus dem Team heraus, dass sie dann auch Mentoren für die Leute sind, die bei uns dann, sage ich mal, schreiben und vielleicht auch mal noch das ein oder andere lernen müssen. Ja, also was mir sehr schwer gefallen ist, ist tatsächlich dann, boom, du hast auf einmal die Verantwortung für andere Menschen. Das, was ich den Leuten beibringe, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich Feedback äußere. Ich sag mal, das kann halt dazu führen, dass du auf einmal die Chefin bist, wo in 20 Jahren die Person sagt so, oh Gott, das war mit die schlimmste Zeit meines Lebens. Oder halt sagen so, ach Mensch, die hat mich damals toll gefördert und ich bin mit der Person zusammen gewachsen und das war cool. Und ja, es gibt halt manchmal Entscheidungen, die man dann treffen muss, die auch nicht so bequem sind. Es ist auch manchmal wichtig, eben nicht immer lila lustig Laune zu haben. Und man ist auch manchmal dann der Überbringer von, oder man ist in der Regel der Überbringer von schlechten Nachrichten oder muss dann auch sich auf persönlicher Ebene mit den Menschen auseinandersetzen. Es kommt natürlich auch vor, dass Probleme da sind oder ja, merkst dann vielleicht auch dann mal, dass jemand einfach nicht so gut drauf ist und dass das erfordert dann sehr viel Fingerspitzengefühl, rauszufinden, warum performt vielleicht jemand mal gerade nicht so, wie er performen sollte, oder das sind wirklich sehr, sehr, sehr schwierige Sachen. Also dass das Menschliche, nicht unbedingt, weil es mir besonders schwer fällt, damit umzugehen, sondern weil ich mir auch einfach bewusst bin, was für eine Verantwortung dahinter steckt und dass ich eben nicht nur mehr auf mich selber gucken kann. Das war für mich so am Anfang schon eine Umstellung, weil ich mir einfach auch viel Gedanken dazu mache. Also ja, was und nehmen die Leute von mir mit den Feierabend, sage ich mal so.
Ja, ja, genau. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem wichtig, ne, auf die eigene Energie und den Energiehaushalt zu schauen. Gerade wenn du auch sagst von dir selbst, dass du dich eher als introvertierten Mensch siehst, da muss man ja wirklich, das kenne ich ja auch durchaus aus eigener Erfahrung, sich seine kleinen Ressorts, seine kleinen Tankstellen erhalten, bei denen man wieder aufladen kann. So nach den ersten Monaten jetzt als Chefredakteurin, wie fühlt sich so an? Hast du schon die Anschlussstelle für deinen persönlichen Akku gefunden oder brennt das gerade so ein bisschen runter und du guckst immer noch, wo du so ein bisschen deine Aufladepunkte wieder finden kannst?
Ja, also das war tatsächlich in den ersten Monaten auch sehr anstrengend, weil ja auch viel mehr Einzelgespräche mit dazugekommen sind als zu Anfang und das war am Anfang tatsächlich nicht jetzt wegen den Leuten, sondern einfach wegen introvertiert und wie du auch schon gesagt hast, Akku von Leuten, das ist dann sehr raubend. Und auch da war es dann, also da bin ich auch, wie schon am Anfang gesagt, auch jetzt immer noch mit beschäftigt, sehr viel im Zeitmanagement noch verbessern und lernen für mich so, wo nehme ich mir dann vielleicht auch mal eine Ruhephase, wie kann ich meinen Tag gestalten und das Team morgens auch ein bisschen ansteuern und die Starthilfe geben, dass ich mir dann persönlich vielleicht mittags auch mal ein bisschen die Ruhe nehmen kann, selber ein paar Artikel zu lesen, mich mit unseren Daten zu beschäftigen, selber eine kleine Kolumne zu schreiben. Also ich hatte jetzt tatsächlich heute die erste Kolumne seit 6 Monaten wieder geschrieben. Und ich bin schon davon überzeugt, dass man eben auch als Chefredakteurin auch Sichtbarkeit auf der Seite halt mal haben muss mit einer entsprechenden Kolumne, damit die Leute auch nicht vergessen, dass man doch existiert. Aber ja, das war dann einfach in den letzten 6 Monaten, waren dann so viele andere Sachen, auch das Administrative, was dann mit dazugekommen ist, Rechnung bearbeiten und so weiter und so fort, Anträge bearbeiten, das kam ja auch alles dann noch oben mit drauf, neu mit dazu. Und jetzt so langsam bin ich aber dann da, dass ich denke, okay, diese Sachen habe ich jetzt so langsam in einen gewissen Rhythmus gepackt. Ich weiß ungefähr, wann ich das machen muss und kann und lenkt das jetzt, sage ich mal, alles nochmal in eine etwas geordnetere Richtung, dass ich dann auch ja für meine Ruhephasen dann auch dementsprechend die Zeit dann mir nehmen kann, weil das für mich tatsächlich auch sehr wichtig ist.
Und dann brauchst du ja auch noch die Zeit, großes Wort, um die ganzen Spiele auch zu spielen, oder? Also nicht die ganzen, aber zumindest, ich meine, mein MMO hat ja traditionell, sage ich mal, allein schon wegen des Namens, den Schwerpunkt auf den MMOs. Mittlerweile gibt's, hast du ja auch schon beschrieben, viel, viel mehr andere Themen. Das ist quasi eher so ein Kernbereich, aber drumherum findet noch eine ganze Menge anderer Kram statt auf der Seite. Wie schaffst du es denn in der Zeit, dich da noch in diese Themen reinzufuchsen? Weil alleine so ein MMO, also es erscheint mir als außenstehender Beobachter unmöglich mir vorzustellen, wie du irgendwie bei all dieser Arbeit noch bei irgendeinem MMO halbwegs den Kopf im Spiel haben kannst.
Ja, hier kommt jetzt natürlich der ganz große Vorteil darin, dann, ich sag mal, die Chefin zu sein. Mein größter Job ist natürlich, ein Netzwerk von Experten und Expertinnen zu haben und die zu stützen, ihre Expertise bei uns auf die Seite zu bekommen. Ich habe natürlich auch meine Expertise. Es gibt Spiele, die spiele ich sehr viel und sehr gerne und kann da natürlich auch sicher mal doch eine tiefer greifende Analyse zu schreiben, verstehe auch das Gameplay und so weiter und so fort. Aber ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie 10 MMOs parallel spielen und noch einen Shooter dazu spielen und so, aber so funktioniert unsere Seite auch gar nicht. Also mein MMO ist ja tatsächlich genau darin spezialisiert, sich diese Experten und Expertinnen zu holen, die sehr tief in Spielen drin sind, 1 bis 2 Spiele sehr fokussiert spielen und da dann auch wirklich das bis aufs Blut auswendig kennen, darüber berichten können und auch langfristig. Also mein MMO ist damals gegründet worden mit dem Gedanken, dass es eben eine Seite mit Fokus auf eben so diesen klassischen MMORPGs hat, wie in World of Warcraft, wie in The Elder Scrolls Online. Aber irgendwann war halt klar, da liegt nicht ganz die Zukunft. Namentlich vor allem auch, als in Destiny damals groß wurde, 2014, und auch MMOs, das hat ja eben auch MMO-Mechaniken mit Raids und allem, was dazugehört, auf Konsolen zu etablieren. Und das war dann auch so ein Wendepunkt für die MeinMMO, ist auch mit Destiny damals seinen ersten Durchbruch unter anderem gehabt, zu gucken, Service-Spiele. Also es geht nicht nur um dieses ganz klassische MMORPG, sondern alles, was einen langfristigen Service hat mit langen Update-Zyklen und da dann eben Leute, die sich dann tief mit diesen Spielen beschäftigen, die dann auch hunderte, tausende Stunden spielen. Und das bekomme ich natürlich in der Form jetzt nicht für X-Spiele hin. Tut aber keiner bei uns auf der Seite, weil eben alle so ihr ganz spezielles Feld haben. Unser MMORPG-Experte Alexander Leitsch, der spielt schon seit Ewigkeiten MMORPGs, der kann sich auch dementsprechend, hat die Erfahrung, kann relativ schnell ins Endgame auch von einem MMORPG kommen, ist jetzt bei mir in der Form nicht der Fall, dass ich da so schnell durchrushen kann, aber muss ich auch gar nicht und in meiner jetzigen Position schon sowieso gar nicht mehr. Das heißt, ich hüpfe sehr viel durch unterschiedliche Spiele, gerade die allerinteressantesten, die größten für uns, die spannendsten, die gucke ich mir natürlich an. Also ich gucke mir die dann in der Regel so für ein paar Wochen sehr intensiv an, dann habe ich sie auch im Grundzug verstanden. Ich weiß, warum das Spiel gut oder schlecht ankommt. Ich kenne die Mechaniken ungefähr, ich kenne die Atmosphäre und dann weiß ich auch genug für meine Arbeit, sage ich mal. Und klar, wenn ich dann mal total auf einem Spiel hängen bleibe, ja, dann kann ich dann natürlich auch mal einen Expertenartikel zu schreiben, aber ich schreibe ja jetzt in dem Sinne keine Guides mehr oder ja, super krass tiefe Serviceartikel oder so. Das dafür haben wir letztendlich dann auch ganz viele tolle Autoren oder Autorinnen, die das dann halt machen. Und ja, mein Job ist dann halt eher, sie dabei zu stützen.
Was gefällt dir besser? Die Sachen spielen, Expertin werden und darüber schreiben oder die Menschen zu stützen?
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil damit habe ich auch so ein bisschen gestruggelt am Anfang, ob ich den Job denn jetzt überhaupt so in der Form ausüben möchte oder nicht. Weil in der Regel dauert das ja alles ein bisschen länger, bis man dann in so einer Rolle sitzt. Und man sammelt ja auch noch sehr viel mehr Erfahrung, dann erstmal selber zu schreiben, auszuprobieren und so weiter und so fort. Und das gefällt mir schon sehr gut selber auch. Also ich schreibe gerne alles Mögliche, ich schreibe gerne über Spiele und ja, hab da einfach meinen Spaß dran. Und das ist mir dann schon schwer gefallen, dann zu akzeptieren, dass das dann insgesamt ein bisschen runterfährt. Aber wenn ich das jetzt so weitergemacht hätte, hätte ich, glaube ich, nicht so viel in der kurzen Zeit gelernt und auch nicht so viel Expertise auch im Gaming allgemein bekommen. Also dadurch, dass ich jetzt mich um alle Bereiche der Seite kümmern muss, habe ich auch sehr viel mehr Wissen über die unterschiedlichsten Spiele bekommen, habe mehr Wissen über die Branche bekommen und auch, ja, zu lernen, wie man dann eben auch so ein Team stützt und da auch als Mentorin agiert und ja, die Leute motiviert. Auch das ist super spannendes Wissen, ist was sehr, sehr Interessantes. Es ist auch super spannend, die Leute dann auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen. Also man kriegt ja manchmal auch ein bisschen einen tieferen Einblick, womit jemand dann vielleicht auch Probleme hat, welche Ideen die Personen dann auch entwickeln. Und das ist immer unglaublich faszinierend zu sehen und dann auch die Unterhaltung mit den unterschiedlichen Leuten zu haben und ja, dann auch zu sehen, was für ein Potenzial dann auch in einigen Menschen in welcher Richtung steckt und mit ihnen zu überlegen, so, ja, also wenn dir das gefällt, dann ist vielleicht für dich so SEO-Redakteur besser, du passt gut zu Community und wenn du daran total keinen Spaß hast, dann solltest du vielleicht diese Richtung gar nicht gehen und das dann so langsam rauszumeißeln bei den unterschiedlichen Menschen, das ist halt auch super faszinierend und macht schon Spaß und ich habe ja auch mittlerweile erkannt, wenn ich es einfach schaffe, mein Zeitmanagement in den Griff zu bekommen, dann schaffe ich es ja auch so, mal eine Kolumne runterzuschreiben, ohne Probleme, ohne dass es mich riesig behindert. Und wie gesagt, riesige Service-Guides oder so, die muss ich ja eh nicht schreiben. Also es geht ja dann auch eher mal dann einfach auch mal eine gefühlvolle Kolumne vielleicht zu schreiben oder eine analytische Kolumne. Und das kriegt man schon alles irgendwie hin, wenn man eben mit diesem Wort Zeit, also wenn man das halt irgendwie unter Kontrolle bekommt. Aber das ist in diesem Job auch wirklich nicht ganz leicht, muss man
also
auch mal so sagen.
Jetzt muss ich mal fragen, also dieses Wort ist jetzt ganz häufig gefallen, man könnte meinen, dieser Podcast wird von Google aus gelesen, es ist wichtig, ganz oft das Wort Zeitmanagement zu platzieren. Deswegen, jetzt frage ich nochmal ganz direkt, was bedeutet das denn? Also wenn du jetzt heute so auf deinen, weiß ich nicht, oder auf deinen Wochenarbeitsplan guckst, was meinst du denn damit, wenn du sagst, das Zeitmanagement ist so nicht optimal? Weil da geht ja alles Mögliche, also du hast dir vielleicht zu viele Dinge aufgeladen für zu wenig Zeit oder du neigst dazu, viele Baustellen aufzumachen, weil dich das alles interessiert oder weil die Priorisierung noch ein bisschen schwerfällt. Also von all diesen tausend Dingen, was meinst du, wenn du sagst, dein Zeitmanagement, das hat noch ein paar Problemchen?
alles davon, was du genannt hast. Oh nein. Nee, es ist tatsächlich eine Kombination davon. Also mir macht das schon sehr viel Spaß, mich in unterschiedliche Bereiche einzuarbeiten. Und ich bin auch ein Mensch, der lernt am besten, wenn er selber einmal Hand angelegt hat. Das heißt, auch wenn es irgendwie neue Methoden oder so auf der Webseite auszuprobieren gilt, dann mache ich das auch einfach mal ganz gerne selber, weil ich dann auch verstehe, ja, was vielleicht auch problematisch für jemand anders sein kann. So, das ist zum Beispiel was, das musste ich lernen, ein bisschen zurückzufahren und sowas dann auch eher mal einen Auftrag zu geben und zu sagen, hey, also delegieren lernen tatsächlich, so, hey, meine Zeit muss ich jetzt woanders reinstecken, wo ist jetzt meine Zeit wichtiger, muss ich das jetzt wirklich, dieses eine Ding ausprobieren? Nee, vielleicht nicht unbedingt, okay, dann gucke ich halt im Team, wer sonst noch dafür Zeit hat und der rede dann mit mir drüber. Und da ist dann der Vorteil, dass man dann eben auch direkt schon ein Zwiegespräch hat und mehr Gedanken dazu hat und kommt so auch oft zu besseren Ergebnissen. Dann ist es eben im Journalismus einfach der Fall, es kann jeden Tag, jede Minute irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Das heißt, auch wenn ich mir den tollsten Zeitplan der Welt zurechtgelegt habe, also ganz genau vielleicht auch für den jetzigen Tag eingetragen habe, um da habe ich jetzt 3 Stunden Zeit, um, keine Ahnung, eine Analyse zu machen oder irgendwas zu schreiben oder ein Interview zu führen. Ja gut, Interviews ist halt auch so eine Sache. Aber auf einmal brennt halt irgendwas. Es ist eine Breaking News reingekommen. Und da ist dann auf einmal meine Aufmerksamkeit drauf, weil ich schauen muss, hey, was ist das für eine News? Wie wichtig ist sie für uns? Brauchen wir da, was genau brauchen wir da jetzt für Berichterstattung? Ist ein Follow-up wichtig? Was ist sonst noch drumherum los? Leute anstupsen und sagen, hey, da ist was passiert und sich da halt auch selber so ein bisschen mit auseinandersetzen. Oder es ist halt irgendein technischer Fehler auf der Seite aufgetreten, der uns alles zusammenbrechen lässt, ja, dann geht man halt zu den Devs und redet mit denen und sagt, hey, unsere Seite funktioniert gerade nicht und wir müssen jetzt ganz schnell eine Lösung finden. Und das sind dann immer so die kleinen Unterbrechungen, die einen dann auch aus dem tollsten Zeitplan rausreißen können und wo man dann wieder von Sekunde zu Sekunde, sage ich manchmal, auch neu priorisieren muss. Das heißt, die Planbarkeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Dann gehört da natürlich noch mit zu, dass ich eben auch einen recht vollen Terminkalender mittlerweile standardmäßig habe. Ich rede ja auch mit den anderen Chefredaktionen bei uns, also mit, ich habe regelmäßige Content-Meetings zum Beispiel mit der Chefredakteurin von der GamePro, mit der Rakebrim. Ich habe, da gehört dann auch ein Heiko Klinge mit dazu, ein Micha Graf, mein jetziger Chef David Hallmann, der jetzt übergreifend für die Webseiten zuständig ist, das Videoteam von der GameStar, unsere verschiedenen Abteilungen noch und wo dann wir einfach auch die Köpfe zusammenstecken und uns auch austauschen. Auch sehr wichtig zu gucken, wo sind Synergien, wo können wir auch von uns gegenseitig was lernen. Das sind auch so Fixtermine, die ich auch auf gar keinen Fall missen wollen würde, weil die einfach super spannend immer sind. Und genauso haben wir dann die Redaktionskonferenzen und das ist halt, weil es einfach so vielseitig ist. Und bei mir, wenn man eben im Management-Jargon bleibt, dann ist es ja auch irgendwo im Mittelmanagement, wo du als Chefredakteur oder Chefredakteurin steckst. Das heißt, über dir sind ja auch noch mal ein paar Leute, die vielleicht was von dir wollen und an dir ziehen. Neben dir stehen ein paar Leute, die was von dir wollen und an dir ziehen. Und unter dir, jetzt nur im metaphorischen Sinne, ich ordne Menschen jetzt nicht so ein, dass sie irgendwie über oder unter mir stehen. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Für mich ist schon alles eine Linie, aber nur damit man es halt bildlich besser versteht. Es wird halt von allen Seiten gezogen. Und dann ist es eben manchmal sehr schwierig zu entscheiden, was ist jetzt ganz wichtig, wo ich mich jetzt drum kümmern muss, was kann ich vielleicht wegdelegieren, was kann ich vielleicht zu einem späteren Termin verplanen. Und das muss man tatsächlich erst lernen. Also das, ja, bleibt auch wahrscheinlich in Zukunft nicht einfach, vor allem eben, wie gesagt, im Journalismus, wo immer irgendwas Verrücktes passieren kann, das einem dann komplett auf einmal aus dem Alltag reißt. Aber das macht den Job irgendwie auch immer cool und interessant.
Hast du denn das Gefühl, dass du das Gleiche auch noch in 5 Jahren sagen wirst oder so? Also, dass nach 5 Jahren Zerren und Reißen von allen Seiten, dass du dann immer noch sagst, ja, ist schon cool. Also, ich darf hier machen, was ich möchte und das macht auch Spaß. Oder kannst du dir schon vorstellen, irgendwann ist mal ein Ende der Fahnenstange erreicht? Weil das, was du ja beschreibst, ist ja wirklich eine, also du füllst ja nicht nur eine wichtige Position aus, du trägst Verantwortung, du bist ein ganz zentrales Stellrad in diesem Mein-MMO-Mechanismus und auch den Seiten drumherum. Hast du das Gefühl, das ist so ein Job, bei dem man automatisch mal sagt, boah, cool und toll und wunderbar, aber es reicht jetzt auch irgendwann?
Ja, aber gilt das nicht so ein bisschen für jeden Job? Also,
weiß ich nicht.
Also, ich meine, also es ist schwierig, weil ich bin jetzt auch nicht so, also wie du aus meinem Lebenslauf vielleicht gehört hast, bin ich ja manchmal vielleicht ein Typ, der auch einfach in Sachen reinstolpert. Einfach so. Also wenn sich da eine spannende Tür dann öffnet, dann gehe ich halt auch einfach vielleicht bei Holter die Polter rein und fall dann vielleicht direkt eine Treppe runter, wer weiß, oder land dann auf dem, aber hab dann Glück und land auf dem weichen Kissen oder so. Mhm. Also da muss ich sagen, ich bin gar nicht so der Mensch, der, was das angeht, extrem weit in die Zukunft plant. Also ja, auch 5 Jahre finde ich schon sehr weit gegriffen und geplant. Voll. Also ich mache das jetzt erst seit ein paar Monaten und ich habe da jetzt noch viel zu lernen und mir macht es gerade noch unglaublich viel Spaß, das auch mir alles zu erschließen. Und das ist ja auch ein Job, der sowieso ständig irgendwie mit Veränderungen zu tun hat. Also ja, weil wir sind ja unter anderem auch an den Google-Algorithmus schon natürlich, es gibt da eine gewisse Abhängigkeit. Es gibt auch eine gewisse Abhängigkeit von Trends, was halt allgemein gern gesehen wird beim Webseiten und was nicht. Also auch da ist ja die Online-Gesellschaft, sage ich mal, immer wieder im Wandel. Von daher wird das auch nicht so schnell langweilig werden. Ob ich jetzt in 5 Jahren noch total viel Bock darauf habe, das zu machen oder nicht, das kann ich dir jetzt zu diesem Zeitpunkt echt gar nicht beantworten. Kann auch sein, dass ich halt in 5 Jahren dann was, irgendeine andere komische Tür aufgegangen ist, wo ich sage, ja gut, dann stolper ich jetzt mal da rein. Aber ich glaube, das wird schon noch ein paar Jahre dauern, dass ich wirklich keine Lust mehr drauf habe. Na, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Dafür ist es echt immer zu spannend irgendwo. So.
Juckt's denn in dir auch irgendwie noch so diese, du hast vorhin davon erzählt, zum Beispiel diese, wie du sie genannt hast, diese atmosphärischen Indie-Spiele, die jetzt nicht ständig jeden Tag auf meinem MMO stattfinden können, aus vielen Gründen, denen einen eigenen Ort zu schenken? Also was ich meine ist, was ich immer wieder gehört habe in Gesprächen mit Menschen, die ähnliche Position wie du ausfüllen, dass sie sagen, irgendwann wird die Lust wach nach so einem kleinen eigenen Projekt, wo man wirklich dann machen kann, was man möchte, oft auch als Reaktion auf die vielen Regeln und an die vielen Prozesse, an die man im eigentlichen Tagesjob gebunden ist. Ist das was, also ich meine, ne, klar, du hast schon eben betont, du bist ja erst seit ein paar Monaten, aber trotzdem, so wo du merkst, oh, mir juckt es ein bisschen in den Fingern, Leas Spieleblock oder sowas, irgendwie sowas zu machen, oder sagst du, nee, komm, also mir reicht's dann auch nach Feierabend, wenn ich dann nicht mehr mit dem Kram zu tun haben muss?
Ah, ich muss sagen, ich habe ja schon recht viel Handhabe auch, was die mein MMU angeht. Also ich bin halt die Chefredakteurin, klar ist das auch letztendlich in meiner Obhut, was wir daraus machen, was für eine Berichterstattung wir da machen und welche nicht, das obliegt ja tatsächlich mir. Und da wird mir auch recht wenig tatsächlich reingeredet. Das ist dann, wenn dann auch eher eine Art von Mentorship und dass ich eben auch da auf gewisse Ressourcen zugreifen kann. Ressourcen in dem Sinne halt auch Menschen, die noch, die das Ganze auch schon ein Stückchen länger als ich machen und mir sicher auch nochmal mit Rat und Tat zur Seite stehen, welche Richtung wir jetzt einschlagen sollten und welche nicht. Da ist man ja auch immer wieder im Gespräch, sei es jetzt eben mit meinem Chef oder auch mit unserem Head of Gaming allgemein, mit dem René Häuser. Der kann einem auch immer wieder sehr interessante Sachen dazu sagen. Aber es mischt sich in dem Sinne keiner so richtig ein. Das gilt halt auch für unsere anderen Seiten, also GameStar, GamePro, deswegen sind die Ausrichtung ja auch so extrem unterschiedlich von den drei Seiten, weil eben jeder so sein Ding auch da durchziehen kann. Dann tobe ich mich ja gerade, es ist natürlich auch von meinem MMO, aber tobe ich mich da gerade auch mit dem Podcast aus, den wir auch vor kurzem gestartet haben, wobei ein bisschen älter ist jetzt mittlerweile auch schon auch ein paar Monate, aber Zeit kriege ich ja manchmal nicht so ganz gut auch im Kopf nicht. Sind auf jeden Fall auch schon ein paar Monate, könnte jetzt auch schon ein halbes Jahr sein oder vielleicht sogar ein Jahr. Weiß ich jetzt tatsächlich gerade so aus dem Stegreif nicht. Und das ist auch gerade ein ganz cooles, spannendes, neues Projekt, einfach so einen Podcast aufzubauen von 0 auf 100. Das macht auch so viel Spaß. Und da, wo ich mich dann so persönlich ein bisschen austobe im Moment, ist tatsächlich über mein Social Media. Ich bin recht aktiv auf Instagram und poste immer mal wieder ein paar Stories oder poste auch mal irgendwelche Sachen, die mich sonst bewegen. Und wo ich auch immer noch mal wieder so ein bisschen drüber nachdenke hin und her, ist halt Streaming, also so einen eigenen kleinen Twitch-Channel, der auch nicht allzu groß ist, und wo man dann halt auch vielleicht einfach mal so ein paar atmosphärische Indie-Games zum Beispiel zocken kann und abends runterkommen und entspannen. Das ist zum Beispiel was, das juckt mich dann auch immer mal wieder zu sagen, okay, dann vielleicht so einen kleinen Twitch-Channel, aber
Ja, mach das mal, weil ich meine, ich mag, wie du das gesagt hast, dass du ja im Grunde mit deiner Position ja bei meinem MMO eine ziemliche Handlungsfreiheit hast. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ankündigst, so, wir machen jetzt eine Woche auf meinem MMO die super abstrusen Indie-Wochen, dass dann bei Microsoft Teams vom Herrn Hallmann eine Nachricht aufploppt. Mal nachgefragt wird, ob das denn alles so richtig ist im Redaktionsplan. Deswegen,
Ja, aber dann wäre ich
ja.
wahrscheinlich, ich meine, ich zweifle ja auch, also es ist so ein bisschen Selbstzweifel gehört ja natürlich immer dazu, aber
Ja.
ich glaube, wenn ich das halt einfach so machen würde, wäre ich ja auch nicht die Richtige für den Job, weil das ist dann ja auch eigenes Ego. Und letztendlich bin ich ja trotzdem natürlich angestellt für die mein MMO, um
Ja.
Entscheidungen zu treffen, die für die mein MMO gut sind. Und was ich aber trotzdem immer, also was ich jetzt nie verbiete, ist zum Beispiel auch, wenn jemanden irgendein Indie-Spiel gespielt hat. Wir haben auch eine Autorin, die Cortin, die hat auch ein ganz besonderes Händchen, sehr besondere komische Indie-Games zu finden. Und da ist es auch jedem immer mal freigestellt, da eine Kolumne zu schreiben. Und die werden auch von unseren Stammlesern und Leserinnen immer ganz gerne gelesen. Das merkt man auch. Es darf halt nur nicht die Überhand nehmen, weil das wird dann, es ist halt leider nicht wirtschaftlich, muss man halt immer wieder sagen. So dieses atmosphärische Indie-Games, das ist halt so ein großes Liebhaberding, was eigentlich so gut wie jeder bei uns auch in der Branche hat. Also ich glaube, du wirst so gut wie keinen finden, der nicht sagt, ich spiele gerne, also dass er Indie-Games in irgendeiner Form hasst. Also da haben wir alle, glaube ich, irgendwie so eine globale Liebe für. Aber ja, es ist halt leider nicht wirtschaftlich, aber wie gesagt, eine Kolumne hier und da dann reingeschoben, wenn sie jemanden auf dem Herzen liegt, das macht's dann auch nicht. Also das gibt ja der Seite auch mal eine Überraschung und Buntheit.
Da hast du übrigens nochmal einen Namen gesagt, der mein Herz berührt, und zwar Cortin. Ich kenne die Person nicht persönlich und hege auch keine schlechten Gefühle gegenüber dieser Person. Aber ich weiß nicht, ob du das damals so ein bisschen mitbekommen hast. Ich habe im September des Jahres 2017, das ist schon eine ganze Weile her, habe ich mal eine große Reportage geschrieben über die sogenannte Vergewaltigungstaverne in Goldhain in World of Warcraft. Ein Name, der von der Community dort geprägt wird, im Englischen Rape Tavern. Und da habe ich eine Reportage geschrieben über die Besucher dort, die dort erotisches Rollenspiel betreiben, aber auch die Menschen, die das absichtlich stören. Und da habe ich mit Tätern gesprochen, aber auch mit Betroffenen. Und einen langen, langen Artikel geschrieben, der bei Vice damals erschienen ist, bei Motherboard vielmehr, und der auch übersetzt wurde in ein paar Länder. Und da hat Cortin ein flammendes Plädoyer für WoW und gegen meinen Artikel geschrieben auf mein MMO, in dem sie
Ja,
sich so ein
das.
bisschen polemisch ausgelassen hat über meine Recherchen. Aber also ich muss darüber jetzt schmunzeln, weil das ist jetzt so schön, dass zum Ende unseres Gesprächs nochmal dieser Name auftaucht. Also falls Cortin zuhört, Grüße gehen raus. Ich habe den damals gelesen.
Das klingt auch ganz nach ihr,
Ja.
aber man muss halt auch sagen, sie ist halt auch,
Ja, klar, ja.
sie ist halt auch starke Rollenspielerin. Also sie macht Rollenspiel sehr, sehr, sehr intensiv in WoW und das schon seit Jahren und ist da auch dementsprechend tief drin. Und
Ja.
aber das sind ja auch immer wieder coole Dynamiken einfach. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass dann die Meinungen oder Kolumnen oder Recherchen von jemand anderem abgewertet sind. Aber
Nein, nein,
ich mag
nein.
das ja auch immer, wenn man so Counter-Meinungen dann halt auch mal einfach hat. Das gibt ja dann auch einfach gibt dem, also sonst würde der
Ja.
ganze Job ja irgendwie auch keinen Spaß machen, wenn halt alle das Gleiche denken und sagen würden, oder?
Ganz genau, und vor allem, also das war auch, ich habe es nochmal extra betont, das war jetzt auch gar nicht gemeint hier mit Cortin, dich finde ich doof, sondern das war ja wirklich eine ganz ausführliche, lange Replik, und vor allem, das finde ich eben auch so spannend, weil da sie nochmal so ein paar Fragen gestellt hat, ohne jetzt zu tief in dieses Thema jetzt nochmal eintauchen zu wollen, aber wo man dann durchaus diskutieren kann, wo werden denn jetzt hier wirklich Grenzen überschritten, und das war spannend zu lesen. Das war auch, glaube ich, die von all den Texten, die ich dazu gesehen habe in Reaktionen, glaube ich, der ausführlichste zu dem Thema. Es war sehr spannend. Also wie gesagt, Grüße gehen raus, aber nicht doofe, sondern liebe
Okay,
Grüße,
ich werde es auf jeden Fall ausrichten, dass du in Erinnerung geblieben bist.
Oh Gott, oh Gott. Ja, also ich glaube, wir sind auch tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich konnte dich mal alles fragen, weil ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, wenn ich so deine Arbeit verfolge und deinen Social Media Auftritt. Vor allem freue ich mich jetzt zum Ende hin noch erfahren zu haben, dass du so ein bisschen mit der Überlegung spielst, eine kleine Twitch-Ecke aufzumachen. Das fände ich ganz toll. Das fände ich wirklich schön.
Ja, dann habe ich vielleicht schon einen Follower gewonnen.
Ja, und vor allem noch weniger Freizeit jetzt schon wieder. Also ich kann mir
Aber
kaum vorstellen, wie du jetzt noch Freizeit in deinem Leben hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du es machst.
ach, das geht noch ganz gut. Also das Ding ist, du hast ja so schön schon mal gesagt wie mit dem Akku. Also wenn der Akku dann wirklich auch mal leer ist, dann bin ich auch einfach mal ein Wochenende, wo ich einfach nichts mache, mich weder irgendwie toll anziehe, sondern einfach rumlaufe wie ein Schlumpf, mir nicht mal die Haare kämme oder sonst irgendwas, vielleicht auch mal dann einen Tag das Zähneputzen sein lasse und dann den ganzen Tag einfach noch auf Couch rumhänge und Cartoons gucke oder ja, Comics so. Lese oder was zocke, und das ist natürlich auch ganz wichtig, oder wandern gehe ich halt auch total gerne, und das ja. ist auch das ist dann auch manchmal klug, nichts Elektronisches drumherum zu haben und einfach eine Draußenaktivität und das Handy dann auch schön in der Tasche lassen. Und das ist dann für mich auch immer, also das hat München ja auch, also beziehungsweise Bayern, so ein paar sehr schöne Wanderplätze. Also das meine ich auch ganz gerne. Es also kommt nicht zu kurz.
Mich zieht's nicht dorthin, aber es ist schön zu hören, dass du da, es klingt ja ganz gesund. Das klingt ja wirklich schön, als wäre da alles gerade so halbwegs in Balance. Und wenn du jetzt das noch mit dem Zeitmanagement hinbekommst, dann glaube ich, ist da ein glückliches Leben. Zumindest für die nächsten Monate vorprogrammiert.
Hauptsache für die, wobei, ich habe ja schon gesagt, so lange in die Zukunft gucke ich gar nicht. Also wenn die nächsten Monate passen, dann passt es auch für mich.
Ganz genau. Deswegen habe ich auch direkt gesagt, die nächsten Monate und nicht das Leben, weil nicht, dass du direkt wieder mir reingrätscht, zu Recht. Ja, also dann danke ich dir wirklich nochmal für die Stunde. Das war sehr spannend, mal hinter die Kulissen von meinem MMO schauen zu können. Und ich wünsche einfach dir alles Gute und für die Arbeit sowieso, und dass das mit deiner Arbeit auch so weiter gut läuft. Und wer weiß, vielleicht nehmen wir wirklich mal die 5 Jahre uns als Zeithorizont und dann setzen wir uns wieder zusammen und gucken, durch welche Tür du gestolpert bist. Ich fände das ja schon durchaus spannend.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann bis 2026 ist es dann. Bis dahin. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Lea Jankowski. Hat mir großen Spaß gemacht. Liebe Silvester, mit dem Stuhl jetzt schon wieder hier los. Das war das. Ich hoffe, es hat gefallen, was hier passiert ist. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, bei iTunes mal vorbeizuschauen und diesem Format hier, okay, cool, ein paar Sterne zu geben. Ansonsten bin ich momentan ganz aufgeregt und nervös. Ich war letztens, das muss ich noch kurz erzählen, einen Spaziergang machen mal wieder und habe erste konkrete Gedanken mal mit mir herumgeschoben und mir überlegt, wie wäre das denn eigentlich, mal eine Okay Cool Trifftfolge im Freien zu machen, Menschen beim Spaziergang zu treffen, vielleicht hier, wo ich wohne, in der Nähe, durch die jeweiligen Heimatkieze dieser Person oder durch die Wohnkieze, und vielleicht mal ein paar Impressionen noch über das Gespräch hinaus einzusammeln. Das sind alles so Ideen, die ich gerade habe. Mal gucken. Da sind so gerade Sachen, die ich so herumwerfe. Ich wollte das einfach mal teilen. Das ist überhaupt nichts Konkretes, aber etwas, was mir momentan im Kopf herumschießt. Ich glaube, mit dem weiteren Wachstum von Okay Cool, wenn sich das hier weiter alles so toll entwickelt, ich glaube, dann werde ich das irgendwann auch mal tatsächlich ausprobieren können. Das ist eine spannende Sache. Wer sich das mal angucken möchte, wie man diese Seite unterstützen kann, in der Folgenbeschreibung gibt es einen Link, der führt euch zu Steady. Über Steady könnt ihr dieses Projekt hier finanziell unterstützen und bekommt nicht nur ein fantastisches Gefühl, das Richtige getan zu haben, sondern auch jeden Freitag eine neue Folge eines der Bonusformate, die ich so produziere. Ich hole manchmal Spieleklassiker nach und bespreche die mit Menschen. Ich habe ein Recherche- und Fragenformat mit Expertinnen und Experten zu ganz unterschiedlichen Themen. Guckt euch einfach mal an, da ist was Spannendes dabei, und da werdet ihr auch auf jeden Fall mitbekommen, wenn ich denn irgendwann mal einen Spaziergang in der echten Welt mache und dabei Menschen interviewe. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Woche. Wir hören uns bald wieder, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, wascht die Hände weiterhin. Tschüss!